Herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Wir kommen zu einem wesentlichen Konzept innerhalb des Buddhismus. Im Prinzip ist es die zweite edle Wahrheit von der Entstehung der Frustration, des Leids. Der Pali-Begriff für Frustration, Stress, Leid heißt Dukkha. Und ich lese das mal vor. Dies nun, ihr Bhikkhu, ist die edle Wahrheit von der Entstehung des Dukkha. Es ist die Gier, die zu Wiedergeburt und erneutem Werden führt, begleitet von Lust und Genuss, sich an diesem und jenem ergötzend. Neben dem Begriff der Frustration und des Leids, also dem Pali-Begriff Dukkha, ist der zweite Hauptbegriff in diesem Absatz Tanha. Und Tanha habe ich übersetzt also mit Gier. Es gibt aber natürlich andere Übersetzungen. Bei Jnanatiloka, der hat den Begriff Tanha mit Begehren übersetzt. Also finde ich nicht mehr so richtig gebräuchlich. Begehren. Helmut Hecker, das ist so eine Generation später, der hat den gleichen Begriff mit Durst übersetzt. Die aktuelle, wahrscheinlich Standardübersetzung, ist von Bhikkhu Bodhi. Der lebt noch, ein Schüler von Jnanaponika, und Jnanaponika war ein Schüler von Jnanatiloka, also das ist so diese Linie. Der hat wesentliche Sammlungen des Pali-Kanons auf Englisch übersetzt, und das ist eigentlich der aktuelle Standard. Und er übersetzt also den Begriff Tanha mit Graving, also greifen, ergreifen. Ihr seht, es gibt da viele Möglichkeiten, diesen Begriff irgendwie in unsere Kultur, in unsere Sprache zu übersetzen. Und es gibt eine andere schöne Textstelle, die ich auch vorlesen möchte. Und die ist irgendwie total aktuell, wenn man sich so ein bisschen die Welt anschaut. Kommt mir vor. Also das ist jetzt die Übersetzung von Jnanatiloka. Durch Begehren bedingt, ihr Mönche, durch Begehren veranlasst, durch Begehren verursacht, eben nur aus lauter Begehren streiten Fürsten mit Fürsten, Priester mit Priester, Bürger mit Bürger, Mutter mit Sohn, Sohn mit Mutter, Vater mit Sohn, Sohn mit Vater, Bruder mit Bruder, Bruder mit Schwester, Schwester mit Bruder, Freund mit Freund. Und so in Zank, Zwist und Streit geraten, greifen sie mit Fäusten, Steinen, Stöcken und Schwertern aneinander an und verfallen dabei dem Tode oder tödlichem Schmerze. Das, ihr Mönche, gilt als der Unsegen des Begehrens, als die gegenwärtige Leidenshäufung, durch Begehren bedingt, durch Begehren veranlasst, durch Begehren verursacht, eben nur durch lauter Begehren bedingt. Also vor 2500 Jahren nicht schlecht und immer noch aktuell. So viel zu diesem Begriff. Eigentlich ist es die Ursache von dem ganzen Stress, Frust, Kriege, Streit und so. Jetzt geht natürlich der Buddhismus ein bisschen weiter, als jetzt nur einfach festzustellen, wie Dinge funktionieren, sondern er hat natürlich auch so Konzepte entwickelt, beziehungsweise das mit Hilfe von Meditation diese inneren Prozesse erforscht. Und das, was in dem Zusammenhang mit der Gier, also mit Tanha, immer wieder als theoretisches Konzept im Hintergrund aufscheint, ist das Paticca-Samuppada, bedeutet auf Deutsch Bedingte entstehen. Und das ist so ein 12er-Schritt. Und ich interpretiere das jetzt aus der chinesischen Chan-Perspektive, also aus dem Zen, weil es gibt auch hier unterschiedliche Interpretationsmodi. Ich finde aber den Interpretationsansatz vom Zen sehr spannend, weil das finden wir dann auch in den Zen-Texten wieder. Das Konzept nennt sich Paticca-Samuppada, bedingtes Entstehen, oder manche übersetzen es auch mit bedingte Entstehung. Aber das Deutsche hat ein bisschen das Problem, dass wir sehr viel mit Hauptwörtern agieren und das sind alle nichts anderes als eingefrorene Prozesse. Und die suggerieren, dass es da irgendein Objekt gibt, aber eigentlich beziehen sie sich auf einen Prozess. Also Krankheit zum Beispiel. Ja, also Krankheit kann man nicht irgendwie irgendwo kaufen oder abstellen oder weitergeben, sondern man kann nur krank sein. Also es ist eine Prozessbeschreibung. Und deswegen finde ich die Übersetzung für Paticca Samuppada als bedingte Entstehung. Da kommen wir wieder in so einen Fall rein, dass das irgendwie so abgeschlossen, irgendwie an sich, in sich beständig ist, und eigentlich beschreibt es aber einen Prozess. Und deswegen finde ich die Übersetzung bedingtes Entstehen passender. Zum Beispiel das Englische arbeitet viel mehr mit Verben, und die haben viel mehr diesen Prozess, also Aspekt in der Sprache schon. Das ist also ganz interessant. Wir sind ein bisschen, ja. Okay. Beginnen tut, also eigentlich ist es ein zyklischer Prozess, und ihr kennt alle das Rad des Lebens oder das Rad des Leidens, Samsara. Und traditionell sind die 12 Glieder des bedingten Entstehens, also die äußeren Glieder. Und das zeigt so, es ist keine Linie, sondern es ist ein Kreisprozess. Das ist so ein bisschen, weil wir denken ja oft linear, aber, und ich werde es auch linear darstellen, aber man muss sagen, es eigentlich als Kreis darstellen. So, beginnen tut diese ganze Geschichte mit der Verwirrung. Avijja oder Moha, oder manche übersetzen es auch mit Unwissenheit. Ja. Also auch, wie gesagt, da gibt es verschiedene Übersetzungen. Ich finde den Begriff Verwirrung ganz gut, weil der passt auch so in unsere Zeit gut hinein. Es gibt also viele verwirrte Menschen. Und das heißt eigentlich, die Dinge nicht so zu sehen, wie sie sind. Aktuelles Beispiel wäre Klimakatastrophe. Ja? Jetzt setzt sich das so schon so ein bisschen durch, dass wir also offensichtlich nicht alles Einzelwesen sind, so wo sich jeder vor sich hin irgendwie duckert, sondern wir sind alle miteinander vernetzt. Und nicht nur wir, die Menschen, sondern mit der ganzen Natur. Und was wir tun, hat Auswirkungen auf den Rest des Systems. Das heißt, verwirrt wäre eigentlich die Sichtweise, dass man nur in seinem eigenen Kontext, in seiner eigenen Egozentrik denkt. Das wäre eine Wahrnehmung, die eigentlich nicht der Realität entspricht. Die Realität ist, dass wir miteinander alle verbunden sind. Das wäre dann Weisheit. Und der nächste Schritt ist dann die Umsetzung. Das eine ist die Einsicht und die andere ist die Umsetzung. Ja. Aber die Verwirrung oder die Gier beginnt sozusagen mit einer verwirrten Wahrnehmung von Welt. Und das Interessante ist, dass unsere Wahrnehmung oder ich würde eher formulieren, unsere Konstruktion oder Interpretation von Welt unmittelbare Auswirkungen auf unser emotionales Erleben hat. Das heißt, wenn ich mich verfolgt fühle vom CIA oder vom KGB oder von wem auch immer, dann entwickle ich entsprechende Angstgefühle. Die innere Interpretation, dass ich verfolgt werde, muss aber gar nicht der Realität entsprechen. Und trotzdem ist das Gefühl, was in mir dann entsteht, absolut real. Das heißt, die Angst bringt mich unter Druck und macht mich eng. Also so hängt ein bisschen unsere Sichtweise der Dinge mit unserem emotionalen Erleben zusammen. Das ist ein ganz interessanter Prozess. Deswegen können wir natürlich auch unser emotionales Erleben dadurch verändern, dass wir unsere Sichtweise auf Dinge verändern. Und ein Teil Buddhismus ist eigentlich nichts anderes, als die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. In der Psychotherapie nennt sich das dann Reframing, in einem neuen Rahmen die Dinge sehen. Und zum Beispiel, nichts ist perfekt. Wenn wir uns dessen bewusst sind, dann nehmen wir Dinge, die schieflaufen, anders wahr, als wenn wir den Anspruch haben, boah, das muss jetzt so toll sein und alles Mögliche. Das heißt, das, was draußen ist, hat sich nicht verändert, aber meine Sichtweise hat sich verändert. Und deswegen ist eigentlich der Kern, um den der Buddhismus sich aufbaut, ist einerseits Wenn man den Leidensaspekt erforscht, landen wir bei der Verwirrung. Wenn wir den Befreiungsaspekt erforschen, landen wir bei der Weisheit und bei der, ja, bei der Weisheit eigentlich, bei der Einsicht. So hängt das dann zusammen. Die Verwirrung führt zu emotionalen Reaktionen. Und im Buddhismus sind das die Geistesfaktoren. Das hatten wir das letzte schon mal. Shankara war das. Ja? Also es gibt diese Reaktion Vedana, spontan, angenehm, unangenehm, neutral. Das hat jeder. Und wie ich dann sozusagen darauf reagiere, also wenn etwas angenehm ist, dass ich dann sozusagen innerlich entwickle mehr, das ist dann Geistesfaktoren oder Shankara auf Pali. So, also aus der Verwirrung entstehen die Geistesfaktoren. Und dann entsteht sozusagen, nennt er, also in diesem Ablaufmodell kommt dann die Wiedergeburt. Und Wiedergeburt, der nächste Schritt von Wiedergeburt ist, dass uns, also das Bewusstsein entsteht. So. Und aus dem Bewusstsein, und jetzt müsste man erweitern, das heißt aus dem, was wir von unserem früheren Leben mitgenommen haben, sprich aus unseren, ich nenne es jetzt mal karmischen Samen, also die Auswirkungen unseres Handelns in unserem früheren Leben oder in dem Prozess davor, also das kann man auch sozusagen einfach nur als Prozessablauf Darstellung wahrnehmen, die, also das, was davor war, kreiert das, was danach kommt. Das ist ja die Idee von Karma, also Gesetz von Ursache, Handlung. Das heißt, einerseits, das, was ich jetzt erlebe, ist die Auswirkung von dem, was ich früher gemacht habe, und das, was ich jetzt mache, kreiert das, was ich in Zukunft erleben werde oder strukturieren werde. Und da wir früher verwirrt waren oder sind, funktioniert dieses Bewusstsein in der Weise, dass wir Welt kreieren, dass wir sozusagen Dinge, Prozesse verdinglichen. Das heißt, hier beginnt die Idee von dualistischer Sichtweise, von eigentlich, müsste man sagen, Spaltungsirrsinn. Und das ist der moderne Begriff für Schizophrenie. Das heißt, wir spalten unsere Erfahrung in ich hier und der Rest da hinten. Und dadurch haben wir sozusagen also unsere Erfahrung eigentlich verdinglicht und vergessen, dass das, was wir wahrnehmen, auch die Gegenstände, ein Produkt meiner eigenen Konstruktion ist. Weil ich kann ja immer nur das wahrnehmen, was in meinem eigenen Bewusstsein ist. Wir haben ja hier keine Löcher, wo wir sozusagen rausschauen, sondern das, was wir wahrnehmen und wie wir Welt wahrnehmen, dualistisch, ist ja ein Produkt unserer eigenen kognitiven Konstruktion. Und das passiert hier. Also da beginnt es, Bewusstsein. Das heißt, Körper und Geist, also die Grunddualismus, entsteht an dem Punkt. So würde man das aus Zen-Perspektive interpretieren. Und dann kommt die Verdinglichung. Und der nächste Schritt wären die sechs Grundlagen. Und die sechs Grundlagen sind nichts anderes als unsere sechs Sinnesorgane, die in Kontakt mit der äußeren Welt entsprechendes Sinnesbewusstsein kreieren. Was sind die sechs Sinnesorgane? Das ist ein bisschen anders als im Westen. Also die Organe sind Augen, Ohren, Nase, Mund, Tastempfindungen, also Körper. Und Nummer sechs ist unser Denkobjekt, Denkorgan. Und jedes dieser Sinnesorgane hat ein Sinnesobjekt. Also Hören ist das Sinnesobjekt die Töne. Also Schmecken ist der Geschmack. Riechen sind Gerüche, Tasten sind Tastempfindungen, ja, wenn man irgendwo drauf drückt oder irgendwie so. Jetzt habe ich Nummer 5 vergessen. Schmecken ist der Geschmack, also süß, sauer, salzig, noch irgendwas. Und Nummer 6, Denken sind die Denkobjekte. Das ist das, was alles in unserem Geist auftaucht. Gedanken, Vorstellungen, Erinnerungen, Fantasien, so. Und wenn jetzt ein entsprechendes Objekt mit dem entsprechenden Sinnesorgan zusammenkommt, entsteht jeweils das jeweilige Sinnesbewusstsein. Also Denkobjekt, ein Gedanke taucht auf, das Denkorgan nimmt es wahr und durch den Kontakt entsteht Denkbewusstsein. Das Auge funktioniert, sieht irgendeinen Gegenstand, durch den Kontakt, durch den Sinneskontakt entsteht Sehbewusstsein. Sehbewusstsein. Ja? Und das sind die 6 Grundlagen. Also eigentlich sind es 18 Aspekte, weil 6 Organe, 6 Sinnesorgane, 6 Sinnesobjekte und 6 Sinnesbewusstseine. Das ist sozusagen, also so differenziert nehmen die das auseinander, unseren Prozess. Also jetzt haben wir hier wieder unseren Sinneskontakt. Ja. Und dann kommt, das kennen wir auch schon, also aus dem Konzept von den Skandhas, kommt die spontane Reaktion. Also ich sehe was, Sehbewusstsein und im gleichen Moment, tschum, angenehm, unangenehm oder neutral. So, jetzt müssen wir das ein bisschen umorganisieren. So, ich habe jetzt hier noch Gefühl, aber ich glaube, die bessere Übersetzung für Vedana ist eher Empfindung. Also muss man halt vorsichtig sein. Und aus diesem Vedana, kennen wir auch schon, kommt die Gier. Das ist genau der Punkt, wo die Gier entsteht. Das hatten wir eigentlich das letzte Mal auch schon mit dem Skanda-Modell nach Goenka. Und jetzt kommt ein neuer Aspekt, der also in dem Skanda-Modell in der Weise so nicht explizit war. Das war das Anhaften. Also wir wollen irgendwelche Dinge und wenn wir sie haben, halten wir sie fest. Und das Problem beim Festhalten ist, dass alles Prozesse ist und wir keine Prozesse festhalten können. Wir können kein fließendes Wasser festhalten, weil dann ist es kein fließendes Wasser mehr. Ja, oder anderes Bild fand ich auch interessant. Wir können den Wind nicht in eine Box einschließen und dann aufmachen und dann ist der Wind da drin. Ist vollkommen irrsinnig eigentlich. Ja. Und trotzdem haben wir einerseits diesen Gier-Aspekt und andererseits, wenn wir etwas Angenehmes haben, halten wir es fest. Oder herumgedreht, wenn wir etwas Unangenehmes erleben, wollen wir es weghaben, schieben wir es weg. Und das ist eigentlich die Dynamik, die dann zum Altern und Sterben führt. Also zu diesem Kreislauf hier von dem Rad des Samsara. Ja? Und was dann also wieder zu einem neuen Leben führt. Und das Ganze muss man sich sozusagen jetzt als Kreismodell vorstellen. Und das ist die Beschreibung. Und jetzt gibt es noch einen anderen Aspekt. Das ist jetzt ein Modell. Also das finden wir so im Pali-Kanon. Punkt.
Darf ich fragen, ist mit Gefühl dann auch Hass gemeint, wenn er die 3 Geistesgifte, Verwirrung, Gier?
Also Geistesgifte ist eigentlich, sind diese Geistesfaktoren. Also das ist eigentlich das Modell, was in dieser Lesart also die Gier erklärt. Aber wenn man es generalisiert, wäre da, also wo die Gier ist, könnte man alle Geistesfaktoren anknüpfen. Also Aggression, aber auch positive. Ja? Also Mitgefühl, Freude, all das kann sozusagen genau an dem Knackpunkt auftauchen und wir können auch an positiven Gefühlen festhalten. Ja, also eines der Haupthindernisse bei Meditation zum Beispiel sind positive Erfahrungen. Ja, wenn wir einmal richtig gut gesessen sind, die Konzentration war echt cool, der Geist war sehr klar, wir waren innerlich ruhig, ja. Und wenn dann die Glocke angeschlagen wird und wir merken, zu Ende, und dann kommt die zweite, nächste Periode, und dann taucht so ein Gedanke auf, jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt weiß ich, was der Punkt ist, ja. Und in dem Augenblick haften wir an dieser früheren Erfahrung an und blockieren uns damit, und dann wird es meistens nicht mehr so, wie es war. Also insofern kann man also auch an positiven Gefühlen anhaften, und dieses Anhaften führt dann also wieder in diesem Wiedergeburtsprozess weiter. Also deswegen ist zum Beispiel im Buddhismus gutes, also ethisches Handeln ist sinnvoll, führt aber nicht zur Befreiung, sondern führt nur zu einer besseren Wiedergeburt. Das ist interessant, ja. Also das heißt, das Ziel des Buddhismus ist nicht ethisches Handeln, sondern ethisches Handeln ist ein Mittel zur Befreiung. Aber wenn man immer freundlich ist zu den Leuten, dann wird man halt aufgrund dieses positiven Karmas in einem positiven Zustand wiedergeboren, wenn man an die Wiedergeburt glaubt. Ja? Aber das ist sozusagen die Idee dahinter. Aber es führt nicht zur Befreiung. Das ist der entscheidende Punkt, weil zur Befreiung führt nur die Aufhebung von der Verwirrung, von der Unwissenheit durch die Einsicht. Und wenn ich hier das sozusagen auflöse, dann löst sich die ganze Kette auf. Und damit bin ich aus diesem Kreislauf des Leidens ausgestiegen. Das ist die Logik dahinter, hinter diesem Konzept. Und eine dritte Textsammlung innerhalb des Pali-Kanons ist das Abhidhamma. Und das Abhidhamma sind, also es sind ganz, ganz viele Listen, müsste man sagen. Also so Aufzählungen. Und eine Aufzählung, die hatte ich auch das letzte Mal ja schon erwähnt, ist die Aufzählung von den Sankaras oder Shankaras, wo also es 50 verschiedene Shankaras unterschieden werden. Und da gibt es jetzt ein Konzept von einzelnen Geistesfaktoren, die bei jedem Bewusstseinsprozess immer dabei sind. Ich habe jetzt auch nicht mehr die Überschrift, die richtige, aber ich glaube, das sind die... habe ich das irgendwo hier? Allgegenwärtige Faktoren, so heißen die. Und das ist nämlich auch interessant, weil da landen wir dann wieder ein bisschen so bei Goenka. So, das heißt, also das passiert hier bei Sinneskontakt, ja, also und die Idee bei diesem Modell ist, dass es äußere Objekte gibt. So, das kann man natürlich auch nochmal hinterfragen, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, von diesem Modell äußere Objekte, Sinnesorgan kommt zusammen, Sinnesbewusstsein. So, der erste, damit überhaupt irgendwas bei uns hier oben passiert, ist, dass wir uns auf irgendetwas aufmerksam werden. Dass wir sozusagen unsere Aufmerksamkeit in irgendwo hinrichten. Das ist die Grund, das ist die Voraussetzung. Und diese fünf Aspekte, also diese fünf allgegenwärtigen Faktoren, treten gleichzeitig auf. Also das geht offensichtlich sehr schnell, sagt man. So, also der erste ist, das erste ist Sinneskontakt, dann kommt Aufmerken, ja, also irgendwas reizt unsere Sinnes, dann werden wir uns, tschack, halt, da ist das los. Dann kommt, jetzt in meiner Lesart würde ich sagen, dann kommt dieser ganze Interpretationsprozess, also Verdinglichung, was ist das, was nehme ich da wahr und so. Dann kommt sozusagen unmittelbar damit verknüpft ist, diese intuitive Reaktion Vedana, puff, angenehm, unangenehm, neutral, und dann kommt der Handlungsimpuls. Und diese fünf Teile sind bei jedem Bewusstseinsprozess präsent. Das ist Abhidharma. Es sind sozusagen Ergänzungen zu diesem Grundprozess, den wir einerseits in den Skandhas schon kennengelernt haben und jetzt im Paticca-Samuppada. Und das sind Dinge, die wir in der Meditation auch unmittelbar wahrnehmen können und dann auch in Folge im Alltag. Das ist so ein bisschen der psychologische Teil und die Erklärung. Und die Aufgabe von der Karte, die ich zu Hause vergessen habe, ist die, dass wir bis zur nächsten Woche uns mal diesen Aspekt der Gier in unserem eigenen Alltag anschauen, also die unterschiedlichen Facetten von Gier. Und zwar, ich würde sagen, am besten kann man die Gier wahrnehmen, wenn man dieses Gefühl von innerem Getriebensein wahrnimmt. Also das Getriebensein, also wenn man merkt, man hat so Druck, dass man dann mal nachschaut, was macht mir eigentlich Druck? Welche Vorstellung? Also was habe ich so als Ziel, was ich unbedingt jetzt erreichen muss? Und dadurch entsteht oft der Druck. Oder irgendein Bedürfnis ist da und ich merke, ich bin so ein bisschen getrieben, also ich bin nicht in meinem Schwerpunkt. Das sind so leichte Formen von Gier, bis hin zu stärkeren Varianten von Begehren. Aber das wäre so ein bisschen das Objekt zum Erforschen. Man kann es ergänzen, indem wir den zweiten Faktor noch dazu nehmen, das Anhaften. Also wo halten wir an Dingen fest? Das heißt, wo werden wir starr? Und das kann also, das können irgendwelche Gegenstände sein und oft sind es aber auch Vorstellungen. Also wenn man mit jemandem diskutiert und man unbedingt Recht haben muss, dann hält man an der eigenen Meinung fest. Oder man hat das Gefühl, man muss den anderen von der eigenen Meinung überzeugen. Und das ist dann auch schon so ein inneres Getriebensein, ja, wo man auch nicht mehr wirklich im eigenen Schwerpunkt ist. Also der Unterschied zwischen, ich stelle meine Sichtweise dar und bin jetzt mal neugierig, was deine Sichtweise ist, oder ich weiß, ich habe Recht und ich muss dich jetzt davon überzeugen, macht einen Unterschied.
Wir können die auch unterbrechen. Ne?
Genau. Du kannst also in dem Augenblick, wo du dir dessen bewusst bist, das ist Gier, kannst du es benennen. Und in dem Augenblick hast du die Möglichkeit, diesen Automatismus zu unterbrechen. Genau, da setzt die Freiheit ein. Genau. Also, ja, das wäre so das Forschungsprojekt für nächste Woche, würde ich mal sagen. Gier und Anhaften, Festhalten, Erforschen. Gut.